Inforadio Podcast.
In Brandenburg zeichnet sich vor der Landtagswahl eine Trendwende ab. In Berlin wird über Panzer am Checkpoint Charlie diskutiert und ein rot-rot-grüner Dauerstreit über Wohnungsbaupläne ist beigelegt. Um diese und weitere Themen geht es heute im landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Am 1. September wird in Brandenburg gewählt und bislang sah alles danach aus, als würde die AfD die neue stärkste Kraft werden. Nun aber gibt es neue Umfragezahlen von Infratest DIMAP, in Auftrag gegeben von der ARD. Und die zeigen, der Endspurt wird spannend. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Woidke holen doch noch auf. Julia Barth aus dem Hauptstadtstudio hat die Zahlen.
Dem amtierenden Ministerpräsidenten Dietmar Woidke von der SPD dürften die aktuellen Zahlen zumindest etwas Hoffnung geben, dass sich der Wahlkampf-Endspurt lohnt. In der Vorwahlumfrage von Infratest DIMAP liegt seine Partei zwar nach wie vor deutlich hinter dem Landtagswahlergebnis vor 5 Jahren, allerdings legt die SPD im Vergleich zum Brandenburg-Trend im Juli 4 Punkte zu und kommt auf 22% der Stimmen. Damit liegt sie gleich auf mit der AfD, die in der Umfrage 1 Punkt gewinnt und ebenfalls auf 22% kommt. CDU und Linke gewinnen ebenfalls leicht und liegen bei 18 bzw. 15% der Stimmen. Die Grünen verlieren 5 Punkte gegenüber dem Vormonat, hätten mit 12% allerdings doppelt so viele Stimmen wie bei der Wahl vor 5 Jahren. Die FDP könnte sich Hoffnung machen, wieder in den Landtag in Potsdam einzuziehen. Sie liegt in der Vorwahlumfrage bei 5%. Würde die Wahl tatsächlich so ausgehen, hätte die rot-rote Koalition in Brandenburg keine Mehrheit mehr, ebenso wenig wie irgendein anderes Zweierbündnis. Die Begeisterung für eine SPD-geführte Regierung hat in Brandenburg stark abgenommen. Nur noch 30% sind der Meinung, die nächste Landesregierung sollte unter Führung der SPD arbeiten. Fast 60% der Menschen finden, es sollte besser eine andere Partei den Ministerpräsidenten stellen.
Also, aufatmen kann Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD trotz der guten Umfragewerte nicht. Das dürfte am 1. September also tatsächlich eine der spannendsten Landtagswahlen in der Brandenburger Geschichte werden. Wie diese und die anderen Zahlen im Brandenburg-Trend einzuordnen sind, das frage ich die landespolitische Reporterin des RBB in Potsdam, Amelie Ernst. Amelie, zuletzt lag die AfD in Umfragen ja sogar vor der SPD, jetzt sind sie wieder gleich auf. Hast du dafür eine Erklärung?
Ja klar, man muss natürlich erstmal sagen, es ist nur eine Umfrage. Am Wahltag kann es schon wieder ganz anders aussehen, ein paar Tage sind es noch, es gibt viele Leute, die sind unentschlossen. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es da schon den einen oder anderen Wähler gibt, der sagt, jetzt wird es konkreter und will ich jetzt wirklich, dass die AfD vorne liegt? Ich bin ja eigentlich enttäuscht von der SPD, wollte ich eigentlich nicht wählen, mache ich jetzt aber trotzdem einfach nur, damit die AfD vielleicht doch nicht stärkste Kraft wird. Also so Andeutungen sind mir in den letzten Tagen auch hier und da in Brandenburg auf der Straße sozusagen begegnet, ist jetzt meine Interpretation. Also dass manche sagen, also SPD dann doch lieber, damit es nicht die AfD wird vorne.
Aber auch die AfD hat ja im Brandenburg-Trend nochmal 1 Prozentpunkt im Vergleich zu der letzten Umfrage zugelegt. Was sagt uns das denn?
Wundert mich gar nicht mal so sehr, muss ich sagen. Es gibt ja vor Wahlen auch immer noch, wie gesagt, viele unentschlossene Wähler und manche, die eben vielleicht auch sagen, gut, also wenn jetzt so viele die AfD wählen, vielleicht gebe ich mir dann doch einen Ruck. Ich bin dann einer von vielen oder ich bin dann sozusagen bei den Gewinnern dabei. Auch das wieder nur meine Interpretation, aber das sind vielleicht so welche, die sich ja im letzten Moment dann doch Richtung AfD bewegen.
Die Grünen haben wiederum bei dieser Umfrage deutlich verloren und trotzdem sind sie wohl ein attraktiver Koalitionspartner für SPD und CDU, oder?
Davon ist auszugehen, denn es deutet ja alles darauf hin, dass es nach der Wahl mindestens 3 Koalitionspartner braucht. Und sowohl Dietmar Woidke von der SPD als auch Ingo Senftleben von der CDU, beide haben schon gesagt, dass sie sich das eben sehr, sehr gut vorstellen können mit den Grünen. Und auch Sebastian Walter, das ist einer der beiden Spitzenkandidaten der Linken, der hat diese Woche auch nochmal klargemacht, wohin es aus seiner Sicht gehen sollte nach der Wahl, denn eben für Rot-Rot allein wird es ja laut Umfrage dieses Mal nicht reichen.
Wir stehen klar für Rot-Rot-Grün und wer Rot-Rot-Grün will, muss die Linke wählen, weil wir sind die einzige Partei, die sich dazu klar bisher in diesem Wahlkampf bekannt hat.
Ja, es gibt eigentlich nur eine Partei, die nach der Wahl definitiv nicht mit den Grünen zusammenarbeiten wird, kann man jetzt schon sagen. Das wurde auch diese Woche nochmal sehr, sehr deutlich, als der AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz im Landtag mit Schülern diskutiert hat, unter anderem auch über das Thema Klimaschutz und Fridays for Future.
Ich halte das für einen Hype. Ja, ich bin auch keiner, der davon überzeugt ist, dass es was bringt, freitags die Schule zu schwänzen, um, keine Ahnung, auf Großdemos zu laufen mit diesem zopfgesichtigen Mondgesichtmädchen. Ich halte das für eine Scheindebatte, die nicht tragfähig ist.
Also für diese Aussagen hat Andreas Kalbitz dann ja auch jede Menge Kritik geerntet, nicht nur im Landtag, auch draußen und in diversen Foren. Also ein Koalitionspartner ist für die AfD zumindest derzeit gar nicht in Sicht.
Das waren die neuesten Zahlen und die Einordnung dazu von unserer Landtagsreporterin Amelie Ernst in Potsdam. Amelie, vielen Dank.
Gerne.
Wir machen einen Sprung von Potsdam nach Berlin zum Checkpoint Charlie. Einst berühmter Punkt auf der Grenze zwischen Ost und West, heute Magnet für Touristen, inklusive jeder Menge Kitsch. Der Senat will den Checkpoint Charlie umgestalten mit einem Bebauungsplan, der unter anderem ein Museum, aber auch Wohnungen vorsieht. Souvenirhändler und Bratwurstbuden, das alles soll von den Brachflächen verschwinden. Vergangenen Mittwoch endete die Einspruchsfrist gegen diesen Bebauungsplan. Und der ehemalige SPD-Kulturstaatssekretär Tim Renner hat kurz vor knapp mit viel medialem Getöse einen eigenen Alternativplan vorgelegt. Meine Kollegin Nina Amin fasst den Stand der Debatte zusammen.
Gute Ideen seien immer willkommen, sagte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher vergangene Woche im Parlament. Nur der Vorstoß von Tim Renner und seinen Mitstreitern, zu denen auch der Architekt Daniel Liebeskind gehört, käme etwas spät. Die Zeit renne davon, so die linke Bausenatorin. Der B-Plan für das Areal müsse bis Februar nächsten Jahres beschlossen sein.
Wenn das nicht passiert, dann kann man nach dem sogenannten Paragraph 34 Bauanträge nach der umgebenden Bebauung stellen. Das heißt dann, ich will jetzt nicht sagen droht, aber dann wäre eine Bebauung wie in der Umgebung möglich, also eine sehr hoch verdichtete Blockrandbebauung.
Das wäre zwar vorteilhaft für den umstrittenen Investor, Linke und Grüne hatten sich aber gegen dessen Pläne, vor allem dort ein Hotel hinzubauen und somit auch gegen den Koalitionspartner SPD durchgesetzt. Der ehemalige SPD-Kulturstaatssekretär Tim Renner findet Lomschers ausgelegten B-Plan zu sehr auf Wohnungsneubau fokussiert. Das werde dem historischen Ort mit seinen vielen Besuchern nicht gerecht.
Ich kann nicht einen kulturellen Ort haben, an dem 2,5 Millionen Leute einen Gedenkort haben und sagen, das ist ein urbanes Gebiet, da leben und arbeiten ganz normal die Menschen. Das sagen wir am Gendarmenmarkt und an anderen Plätzen auch nicht.
Also keine normalen Wohnungen, höchstens Studentenwohnungen, aber hauptsächlich mehr Freifläche für Besucher.
Unser Vorschlag ist, dass wir eben halt den Platz wirklich nutzen als einen, wo Menschen zusammenkommen können, wo Menschen sich austauschen können, wo ich auch eine Aufenthaltsqualität habe. Wir können hier vor allen Dingen einen Ort schaffen, in dem wirklich kontinuierlich kulturelle Inszenierungen stattfinden. Dafür haben wir auch Ideen und Pläne entworfen, die werden wir später vorstellen.
Eine Idee ist es, mit zwei ausgedienten Panzern die Friedrichstraße für den Verkehr zu sperren, so wie damals zu Zeiten des Kalten Krieges, meint Renner. Autofrei müsse der Platz seiner Meinung nach sowieso werden. Ein Vorschlag, dem Abgeordnete aller Parteien durchaus offen gegenüberstehen. Tim Renner räumt ein, er habe sich wie viele erst spät in die Diskussion eingeschaltet. Ziel sei es nicht, den B-Plan von Lomscher zu verhindern und den Rückfall in den ganz alten Bebauungsplan zu riskieren. Vielmehr gehe es darum, mehr Freiraum am Checkpoint Charlie zu verhandeln, meint Renner. Die Stadtentwicklungsverwaltung wird in den kommenden 4 Wochen alle eingereichten Einsprüche prüfen. Ob und was von den Vorschlägen aufgenommen wird, ist völlig offen. Im Spätherbst könnte der Bebauungsplan für den Checkpoint Charlie vom Parlament verabschiedet werden. Die Diskussion darüber, wie der ehemalige Grenzübergang in Zukunft aussehen soll, ist noch lange nicht vorbei.
Zu Tim Renners Idee mit den Panzern am Checkpoint Charlie hat sich Bausenatorin Katrin Lomscher übrigens noch direkt am Mittwoch in der RBB-Abendschau geäußert.
Das kann man alles überlegen. Vielleicht muss man sowas auch temporär mal überlegen. Das kann man alles machen, wenn man den öffentlichen Raum zurückgewonnen hat. Dafür brauchen wir aber den Bebauungsplan.
Spätestens im November soll dieser Bebauungsplan im Senat beschlossen werden, so Lomscher. Man darf also gespannt sein, wie offen sie noch für Änderungsvorschläge sein wird. Die Offenheit gegenüber Neuem oder Fremdem stand auch beim ersten Berlin-Monitor im Vordergrund, allerdings bei viel grundsätzlicheren Fragen als der Baupolitik. Zum ersten Mal hatte der Senat eine Studie in Auftrag gegeben, in der genau untersucht werden sollte, wie liberal die Berlinerinnen und Berliner tatsächlich sind. 2000 von ihnen wurden in den letzten Monaten befragt, wie sie es halten mit Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Das Ergebnis? Leider durchwachsen, berichtet Christoph Reinhardt.
Zum ersten Mal präsentiert der Senator für Justiz und Antidiskriminierung den neuen Berlin-Monitor. Alle 2 Jahre sollen die Einstellungen der Berliner künftig gemessen werden. Umso wichtiger die Ausgangslage, die das Wissenschaftlerteam auf 130 Seiten zusammengefasst hat.
Das Ergebnis zeigt Licht und Schatten,
formuliert Justizsenator Dirk Behrendt mit einem Lächeln. Denn zumindest im Bundesvergleich steht Berlin relativ gut da. Demokratiemüdigkeit eigentlich nicht. Eine Diktatur, eine einzige Partei, einen starken Führer wünschen sich nur ganz wenige. Zufrieden mit der real existierenden Demokratie ist zwar nur jeder Fünfte, aber das ist ein ganzes Stück besser als im Bundesvergleich, wie auch der Befund des Schwerpunktthemas Antisemitismus. Nach einer Reihe von Übergriffen wollte der Senat mehr über die Einstellungen der Berliner wissen.
Das Ergebnis gibt uns recht darin, dass wir hier noch einiges vor uns haben. Und bestätigt uns darin, dass unsere Bemühungen hier notwendig sind, dass wir also beim Kampf gegen Antisemitismus nicht nachlassen dürfen.
Besonders Berliner mit Migrationshintergrund stimmen antisemitischen Ressentiments deutlich öfter zu. Neben AfD-Wählern bzw. politisch rechtsstehenden Berlinern haben vor allem Muslime judenfeindliche Einstellungen. Für den Senat ein Grund, systematischer als bisher auf die muslimische Community zuzugehen, kündigt die Leiterin der Landesstelle für Gleichbehandlung Erin Ünsal an.
Wir werden stärker unser Landesprogramm darauf ausrichten, gezielt auch Muslime zu erreichen.
Allerdings werden Muslime ebenfalls und sogar besonders häufig abgewertet. Fast jeder dritte Berliner findet, dass es zu viele Muslime in Deutschland gäbe und mehr als jeder vierte guckt auf Arbeitslose herunter. Hartz-IV-Empfänger würden sich auf Kosten anderer ein schönes Leben machen. Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung ist dagegen in Berlin eher selten. Für 86% ist Homosexualität völlig normal. Von einem Abwärtstrend will Sozialpsychologe Oliver Decker nicht sprechen. Im Vergleich zu einer bundesweiten Studie aus dem Jahr 2006 sind die heutigen Werte sogar günstiger.
Für die meisten Menschen hat das politische System in der Bundesrepublik an Legitimation gewonnen. Die Gruppe derjenigen, die rechtsextreme und ressentimentgeladenen Aussagen zustimmen, ist im Verhältnis kleiner geworden. Aber die haben sich radikalisiert.
Von nun an alle 2 Jahre wollen die Forscher die Berliner Einstellungen erheben, um die Politik möglichst früh auf Veränderungen aufmerksam zu machen. Bedarf dürfte es genügend geben. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, schon mindestens einmal selber diskriminiert worden zu sein.
Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg, in dem wir auch früher schon immer wieder der Frage nachgegangen sind, wo in Berlin neue Wohnungen gebaut werden können und gebaut werden sollen. Antworten auf diese Fragen sollte längst der Stadtentwicklungsplan Wohnen liefern. Der aber wurde zuletzt zum Spielball im koalitionären Streit von Rot-Rot-Grün. Nun wurde er endlich doch noch im Senat beschlossen. Jan Menzel erklärt, wie es dazu kam.
Müller und die SPD hatten kritisiert, dass der Stadtentwicklungsplan nicht ehrgeizig genug sei, der Wohnungsneubau hinter dem Bevölkerungswachstum zurückbleibe und Flächen für neue Stadtquartiere benannt werden müssten. Bausenatorin Lomscher bekräftigte nun, dass der Plan unverändert geblieben sei. In einem Anhang wurden aber 4 Neubaugebiete in den Rang neuer Stadtquartiere erhoben, nämlich der Siemens Campus, das Geländegut Hellers, das Dragoner-Areal und der Bereich Spätsfelde in Treptow-Köpenick. Lomscher hält mit dem beschlossenen Plan am Ziel von 200.000 Neubauwohnungen bis 2030 fest. Senatssprecherin Sünder erklärte, dass der regierende Bürgermeister mit den Ergänzungen zufrieden sei.
Zum Schluss der Sendung kehren wir noch einmal nach Brandenburg zurück, wo Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD bei seiner Kandidatur für den SPD-Bundesvorsitz eine Mitstreiterin gefunden hat, die Potsdamer Landtagsabgeordnete Clara Geiwitz. Thomas Rautenberg stellt die 43-Jährige vor.
Noch ist Clara Geiwitz im Landtagswahlkampf auf den Straßen in Potsdam unterwegs. Ihr Markenzeichen, ein rotes Lastenfahrrad und viele Argumente dafür, dass sie in Potsdam das Direktmandat für die SPD holen sollte. Doch nach den Wahlen wird Clara Geiwitz möglicherweise als Co-Vorsitzende der Bundes-SPD ins Willy-Brandt-Haus wechseln. Sie habe sich entschieden, gemeinsam mit Vizekanzler Olaf Scholz für den SPD-Vorsitz zu kandidieren, teilte sie in einem Brief an die SPD-Mitglieder mit. Brandenburgs SPD-Landesvorsitzender und Ministerpräsident Dietmar Woidke sprach von einem wichtigen Signal, vor allem gegenüber den ostdeutschen Menschen.
Immer wieder wird geschaut, kommen wir davor, spielt Ostdeutschland mit einer Rolle? Und für die SPD in Ostdeutschland ist es immens wichtig, dieses Signal zu setzen. Aber noch wichtiger ist es für uns in Brandenburg. Wir freuen uns ohne Ende, dass Clara Geiwitz, ja eine geschätzte und hoch angesehene Kollegin im Landtag, jetzt für dieses Amt kandidiert.
Auch Clara Geiwitz wird sich freuen. Seit 2004 sitzt die Innenexpertin als Abgeordnete im Potsdamer Landtag. Sie galt als Fürsprecherin der umstrittenen Kreisgebietsreform. Als die kippte, begann auch ihr politischer Stern zu sinken. Ob sie ihren Wahlkreis in der Landeshauptstadt gegen die starke grüne Konkurrenz verteidigen kann, ist genauso unsicher wie ihr Wiedereinzug in den Landtag über den Listenplatz Nummer 10. Insofern käme wohl auch Geiwitz ein Neustart in Berlin sicher gelegen. Bis zum 1. September können sich weitere Kandidaten für die Nahles-Nachfolge an der SPD-Bundesspitze bewerben. In einer Mitgliederbefragung soll die neue Parteispitze schließlich bestimmt und im Dezember auf einem Parteitag gewählt werden.
Und das war der landespolitische Wochenrückblick in dieser Woche. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Schöbel.
Inforadio Podcast.